Heute bei Apropos, Kuba-Krise.
The president's television address to the nation on the Cuban situation.
Vor 60 Jahren ist die Welt am Rand von ihrer Auslöschung gestanden.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba.
13 Tage im Oktober 1962 haben über den Anfang von einem dritten Weltkrieg entschieden. Es war der letzte Krieg gewesen. Wie hat es so weit kommen? Wie hat die USA und die Sowjetunion den Rang am Russ wieder gefunden? Und was sagt uns die Kuba-Krise über die atomare Bedrohung heute, im Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine? Über das reden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Zu Gast ist der Auslandschef Christoph Münger, der auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Christoph, der Herbst vor 60 Jahren, wie hat die Welt damals ausgesehen?
Ja, wir sind hier auf dem Höhepunkt vom Kalten Krieg, der nach dem Zweiten Weltkrieg dann eigentlich losgegangen ist. Im August 1961 ist Berlin am Mauer gebaut worden und im Oktober darauf sind die Panzer von den USA und von der Sowjetunion sich wirklich gegenübergestanden am Checkpoint Charlie. Und es ist wirklich permanent die Kriegsgefahr in der Luft gewesen. Die beiden Supermächte haben sich gleichzeitig auch noch überboten mit Atomwaffentests. Das war eigentlich wie so eine Ersatzhandlung für einen Krieg, wohlgemerkt überirdisch, oder?
Das waren die grossen Pilze, die man dann...
Genau, und der Höhepunkt war die sogenannte Zarenbombe der Sowjets. Die ist über einer Insel im Polarmeer oben gezündet worden. Das war eine 50-Megatonnen-Bombe. Also das ist 3800 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Gleichzeitig, und um das geht es jetzt heute, ist Kuba zu einem Brennpunkt geworden vom Kalten Krieg. Fidel Castro hat Anfang 1959 seine Revolution erfolgreich durchgeführt und da den Diktator Batista vorgejagt. Darauf hat er sich dem Sozialismus und dem Kommunismus zugewendet, hat insbesondere auch den amerikanischen Besitz in Kuba verstaatlicht.
Und das ist natürlich den Amerikanern wahnsinnig nervös gemacht, weil Kuba ist sehr nahe von Amerika, von den USA.
Genau, es war eigentlich ein kommunistischer Stachel in der westlichen Hemisphäre, oder? Und der Castro ist immer mehr ins kommunistische Lager abgedriftet. Gleichzeitig hat die CIA Attentatspläne verfolgt im Auftrag von Kennedy, wie auch von seinem Bruder Bobby Kennedy, der ja Justizminister war.
Derart ist also die Lage im Herbst 1962. Wir haben zwei Supermächte, die sich gegenseitig aufschaukeln. Wir haben Kuba, wo eindeutig kommunistisch ist und den USA Sorgen bereitet. Es gibt so eine Art angespannte Ruhe, also fast schon mehr als angespannt, muss man sagen. Und dann fliegt ein Spionageflugzeug von der CIA über Kuba und entdeckt sowjetische Mittelstreckenraketen. Wie kommen die dort hin?
Also der Nikita Khrushchev, Partei- und Regierungschef der Sowjetunion, hat unbedingt verhindern, dass der Castro gestürzt wird. Weil Kuba, das war das erste Land, wo ganz ohne Hilfe der Roten Armee kommunistisch geworden ist. Also das war eine Perle in dem Lager. Außerdem ist der Khrushchev, und da vergisst man gern, unter grossem Druck von Mao gestanden. Und das ist noch der viel militantere Kommunist gewesen, und der hat gefordert, endlich vorwärts zu machen mit dieser Weltrevolution. Auch während der Kuba-Krise hat er mal kurze Millionen Leute auf die Straße geschickt, die für harte Massnahmen gegen die Amerikaner demonstriert haben. Ich meine, das hätte er können. Und als nächster Punkt und letzter Punkt haben der Khrushchev auch die amerikanischen Jupiter-Raketen irritiert, die auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer in der Türkei gestanden sind, auf einer NATO-Basis. Und das hat ihn dann schließlich bewogen, die sogenannte Operation Anadir zu starten, die geheime Stationierung von Atomwaffen auf Kuba. Und die Amerikaner haben genau das befürchtet und darum sind sie regelmäßig über das Kuba eingeflogen, sehr hoch oben mit U-2-Flugzeugen. Das sind so Spionageflugzeuge, die mit ganz grossen Objektiven den Boden fotografieren. Und am 14. Oktober 1962 haben sie tatsächlich bei San Cristobal sowjetische Mittelstreckenraketen und Abschussrampen fotografiert. Die Bilder sind zurückgebracht und entwickelt worden. Am 15. Oktober hat die CIA die Bilder analysiert. Und am Morgen vom 16. Oktober hat dann der Sicherheitsberater Mac George Bundy dem Präsident Kennedy gesagt, was los ist. Der war gerade am Morgen gewesen. Sie haben es am Abend vorher schon gewusst, aber sie haben gesagt, okay, der Präsident braucht jetzt noch eine gute Nacht Schlaf. Darum sagen wir es erst am Morgen. Und der Kennedy ist aber natürlich trotzdem entsprechend verschrocken. Und dann ist es losgegangen.
Die Szene, wie die CIA Bilder analysiert und nachher ins Weiße Haus bringt, ist auch der Anfang von einem recht tollen Film zum Thema, 13 Days. Empfehle ich allen sehr. Aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Realität. In welcher Beziehung ist denn Kuba damals zur Sowjetunion gestanden? Hätte die einfach so können die Raketen dort stationieren?
Nein, der Castro hat dann schon die Stationierung eingewilligt, und zwar insbesondere hat er sich schützen vor einer Invasion der Amerikaner und damit auch seine Revolution schützen. Darum haben dann die Sowjets 40'000 sowjetische Soldaten nach Kuba geschickt und die haben gut versteckt unter dem Deck von diesen Frachtschiffen haben die Atomwaffen mitgebracht.
Gut. John F. Kennedy hat eine gute Nacht Schlaf gehabt. Sieht die Bilder, was macht er denn?
Er hat sofort eine Entscheidung gefällt. Und zwar, die Raketen müssen weg. Die Frage war einfach, wie? Und die Entscheidung hat er nicht etwa gefällt aus militärischen Gründen in erster Linie, wie man könnte meinen, sondern aus politischen Gründen. Zu dem Zeitpunkt war es nicht mehr so wichtig, wo genau die Raketen stehen. Weil die Interkontinentalrakete war erfunden, also man hätte eigentlich von überall dann treffen können. Kennedy hat selber gesagt, Geografie ist nicht mehr so wichtig. Aber der Kennedy war zu dem Zeitpunkt bereits angeschlagen gewesen. Und dann ist auch im August 61 die Berliner Mauer gebaut worden, ich habe es erwähnt. Im Kongress haben die Republikaner nur darauf geschaut, dass er weitere Fehler macht. Und dann hat der Kennedy wegen dem eigentlich ein Impeachment befürchtet, also ein Amtsenthebungsverfahren, wenn er die Raketen für als fair accompli hinnehmen. Als US-Präsident hätte er es nicht hinnehmen, dass 90 Miles vor Florida, also 150 Kilometer vor den USA, sowjetische Angriffswaffen mit Nuklearsprengköpfen stationiert werden. Politisch war das halt ein riesiges Problem, weil es auch ein Signal an die Verbündeten wäre, wenn er das einfach hinnimmt vor der eigenen Tür, so Atomwaffen. Was macht er denn mit den NATO-Verbündeten in Europa, insbesondere in Deutschland und West-Berlin?
Es war vor allem auch ein Problem für die Symbolik, wenn man so nahe von seinem eigenen Land das wie erlaubt, dass dort die Raketen sind. Was hat Kennedy gemacht, nachdem er entschieden hat, dass die Raketen weg müssen? Wie ist es denn weitergegangen?
Er hat ein Beraterteam zusammengestellt, das sogenannte EXCOM, das Executive Committee of the National Security Council. Das war eine sehr spezielle Gruppe. Es haben 18 Männer angehört. Es war absolut ein streng geheimer Ausschuss. Und die haben nachher beraten, was man machen soll. Und der Kennedy hat die ganzen Diskussionen aufgenommen, ohne dass die Leute das gewusst haben. Daraus sind die sogenannten Kennedy-Tapes entstanden. Und das ist die Grundlage von dem Film 13 Days, den du erwähnt hast. Das liest sich wie ein Drama, wenn man das heute liest. Darum wissen wir also genau Bescheid. Also da war der Verteidigungsminister, der McNamara, der Außenminister, Dean Rusk, der Bruder von Kennedy, Bobby Kennedy war drin, der CIA-Chef natürlich, dann der Generalstabschef, der Maxwell Taylor, ein ehemaliger Held aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die haben sich nun alle überlegt, was sie machen. Und zuerst haben alle sofort gesagt, ein Luftangriff, oder? Es gibt gar keine Alternative und noch eine Invasion, weg mit dem Castro, weg mit den Raketen. Alles ist geheim gelaufen und zur gleichen Zeit, um das Drama noch zu verstärken, ist dann auch noch der Gromyko, der Außenminister der Sowjetunion, auf Besuch ins Weiße Haus. Der war nämlich gerade in Amerika wegen der Generalversammlung in der UNO. Und der hat gewusst, dass die Raketen dort sind. Kennedy hat es auch gewusst. Und die haben sich miteinander getroffen. Man kann das Protokoll lesen und beide reden nicht davon. Und beide wissen, irgendetwas stimmt da nicht, oder? Gleichzeitig ist der Wahlkampf gelaufen, wie jetzt auch, oder? Die haben auch Kongresswahlen Anfang November gehabt. Der Kennedy war unterwegs gewesen. Unter anderem war er in Chicago gewesen, ist er dort Wahlkampf machen. Und er hat auch allen gesagt, sie sollen ihre Termine einhalten. Alle haben ihre Termine eingehalten, sind zwischen ihnen immer in das Weiße Haus gekommen, die da Hintereingänge oder durch die Tiefgarage oder was auch immer. Man hat sich wieder getroffen und hat dann beraten. Aber eben irgendjemand, was dann so richtig gefährlich war, ist, hat dann der Kennedy gesagt, er sei jetzt verkältet und ist zurückgeflogen nach Washington.
Du hast jetzt schildern, als würde er sehr genau wissen, was er wollte machen. Aber was man, glaub, im Nachhinein schon auch muss feststellen, ist, dass er nicht unbedingt aus einer Position von der Stärke gehandelt hätte, Kennedy.
Nicht wirklich. Und das war sein grosses Problem, oder? Sie haben eben zuerst schnell gesagt, ja, ein Luftschlag, oder? Das neue Liegen steht in dem Sinn. Aber dann haben sie nochmal nachgedacht, ja, aber was ist, wenn nur eine sowjetische Rakete übrig bleibt mit einem Atomsprengkopf? Kann man die auf Denver schiessen, auf Atlanta, irgendeine amerikanische Stadt und dann haben wir den Atomkrieg, oder? Also, das war das eine Problem. Was passiert, wenn man nicht alle Raketen tüft? Das zweite Problem war Berlin. Kennedy hat immer befürchtet, dass der Chruschtschow in Berlin reagieren würde, weil die Situation in Berlin ist symmetrisch war. Die Amerikaner haben den Zugang mit Seestreitkräften auf Kuba kontrolliert und der Chruschtschow hat den Zugang nach West-Berlin mit Landstreitkräften und seiner Luftwaffe kontrolliert. Also, Kennedy hat einfach da eine Reaktion erwartet. Erst viel später haben wir dann erfahren, dass Sowjets Kuba und Berlin völlig als zwei verschiedene Baustellen angeschaut haben. Da sehen wir die Fehlwahrnehmung, oder? Aber beide Gründe, also die Gefahr von der übrig gebliebenen Bombe, wie auch Berlin, haben den Kennedy zu einer zurückhaltenden Massnahme, also nicht zu einem Luftschlag, veranlasst.
Das ist der Moment, wo die Öffentlichkeit zuerst mal offiziell von den Raketen erfahren hat, wo der Kennedy seine erste Reaktion bekannt gegeben hat, oder?
The President's television address to the nation on the Cuban situation. From the President's office in the White House, October 22, 1962.
Good evening, my fellow citizens.
Das ist, jawohl, das war am 22. Oktober, da ist die Sache öffentlich geworden. Die Presse hat langsam Wind davon bekommen, dass irgendetwas im Busch ist. Und gefunden, jetzt müssen wir raus mit dem.
Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Der Kennedy hat es bekannt gemacht, er hat Bilder am Fernsehen gezeigt, die Luftaufnahmen von den Raketen, und er hat angekündigt, dass es eine Blockade gibt.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
Wie ist denn die Blockade oder Quarantäne genau abgelaufen?
Ja, die amerikanische Marine hat sich im Prinzip um Kuba herum verteilt. All die Schlachtschiffe, Zerstörer, U-Boote haben da patrouilliert und haben kontrolliert, wer da nach Havanna fährt und wer nicht. Die sowjetischen Schiffe, die unterwegs sind mit Kriegsmaterial, haben abbremst und die sind dann einfach vor sich angedümpelt in dem Sinn. Trotzdem hat Khrushchev dann am 23. Oktober, also am Tag nach dem Kennedy seiner Fernsehansprache, hat er geschrieben, also sie hätten jetzt die Schiffe mal bremst, aber die Ware, die in Kuba ist, die bleibt dort.
Was hat denn der Khrushchev genau wollen? Was war die Idee von seinem Powerplay?
Er hat gehofft, dass der Kennedy will einknicken, weil er hat ihn als schwach wahrgenommen beim Gipfel Anfang Juni 1961 in Wien, wo es um Berlin gegangen ist und er dort brutal Druck aufgesetzt hat. Aber die USA haben reagiert, sie haben sehr schmal seit Beginn der Ost-West-Konfrontation, seit Beginn des Kalten Krieges, haben sie ihre strategischen Streitkräfte, also das sind die Bomber mit den Atomwaffen, in DEFCON 2 versetzt, also Defense Condition 2, das ist der Verteidigungszustand 2, Verteidigungszustand 1 wäre dann Krieg. Also, das war also höchste Alarmbereitschaft gewesen. Und in Florida ist eine ganze Invasionsstreitkraft zusammengezogen worden. Dort haben sich dann die Marines parat gemacht, die dann hätten sollen, allenfalls nach Kuba gehen. Aber gleichzeitig, das ist Demonstration von der Stärke, hat Kennedy Khrushchev einen Brief geschrieben und gesagt, wenn wir nicht schauen, dass man das irgendwie vernünftig beilegen.
This is a special report from CBS News. At its beginning, this day looked as though it might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. But there has been no confrontation as far as we know, and some hope has been generated by suggestions of negotiation.
Kennedy und Khrushchev sind sich beide bewusst gewesen, sie haben eine riesige Verantwortung mit den Atomwaffenarsenal und sie wollen gleichzeitig den Dritten Weltkrieg verhindern. Aber sie müssen aus dieser Sache rauskommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Ich meine, ich habe Kennedy erwähnt vorher mit dem Republikanern im Kongress, mit der Öffentlichkeit und so weiter. Da ist angeschlagen gewesen. Genau das Gleiche hat für den Khrushchev gegolten. Der hat den Mao im Nacken gehabt. Er hat die Stalinisten, die er entmachtet hat, in Moskau sind ihm im Nacken gewesen. Also er hat dann nicht einfach ein bisschen beigehen und gesagt, ja, April, fertig, Anadie, wir gehen jetzt wieder heim. Also das ist relativ schwierig gewesen. Und daneben ist gleichzeitig der Kalte Krieg auf die ganze Welt. Sie hat sich ausbreitet, also Stichwort Dritte Welt. Und das war auch ein Signal gewesen, wie sich die Supermächte jetzt in dieser Krise verhalten.
Die Seeblockade haltet. Es gibt einen Brief von Kennedy an Khrushchev. Man hat das Gefühl, das Gröbste ist geschafft. Aber, was man auch sieht, es braucht nur Zufälligkeiten und es wird gleich losgehen mit einem nuklearen Krieg. Es gibt das abgeschossene Flugzeug mit dem toten Piloten über Kuba. Es gibt eine Jagd auf ein Atom-U-Boot, das fast in die Hose wäre. Kannst du diese beiden Geschichten noch kurz erläutern?
Mache ich gerne, ja. Beide haben sich am 27. Oktober ereignet. Der US-Historiker Arthur Schlesinger, der die erste Kennedy-Biografie geschrieben hat, hat vom Black Saturday geschrieben. Aber eigentlich sind es sogar vier Vorfälle gewesen, wo der 27. Oktober zu einem einen der gefährlichsten Tage im 20. Jahrhundert haben werden lassen. Da ist es wirklich sehr, sehr knapp geworden. Also das erste Mal das russische U-Boot, das war das B-59-Boot mit nuklearen Torpedos. Und da hat in der Karibik navigiert. Und US-Zerstörer haben versucht, das Boot zum Auftauchen zu zwingen, um es zu identifizieren im Rahmen dieser Blockade. Sie haben da Überwasserbomben geworfen und so weiter, aber sie sind dann zuerst nicht durchgekommen. Und der Flottenkommandant Achipov hat geheißen, hat sich geweigert, trotz Druck an Bord vom Politikoffizier und so weiter, die Atomwaffen abzuschiessen. Aber an Bord haben sie wirklich das Gefühl, es herrsche bereits Krieg. Aber er hat einfach einen Befehl aus Moskau wählen und schließlich ist das Boot auftaucht und sie haben realisiert, es ist noch kein Krieg. Dann zweitens hat sich fast gleichzeitig U-2-Flugzeug, also ein Aufklärungsflugzeug, tief in den sowjetischen Luftraum verirrt. Und das haben die Sowjets natürlich leicht als Aufklärungsflug für einen anstehenden Atomwaffeneinsatz interpretieren können. Oder? Ich meine, Kennedy hat sich völlig an den Kopf gelangt und es ist überliefert in den Tapes hin, wo er sagt, irgendein Idiot checkt es immer nicht, was läuft. Oder? Das war die zweite Gefahreneskalation. Und dann die dritte, das hat man lange auch nicht gewusst, weil es auf der russisch-kubanischen Seite gelaufen ist. Der Castro hat die US-Invasion unmittelbar in der nächsten Stunde erwartet, am 27. Oktober. Und dann hat er doch tatsächlich den Chruschtschow darum gebeten, einen atomaren Erstschlag zu führen gegen die USA. Man weiss es darum, weil der Chruschtschow hat dann geantwortet mit einem Brief, wo er den Castro zur Besinnung gebracht hat. Das fängt dann an, «Dear Comrade», also «Lieber Genosse», ich habe das in der englischen Übersetzung natürlich gelesen. Aber die Dokumente sind rausgekommen in den 90er und in den 0er Jahren. Und dann viertens, das ist das, was du auch noch erwähnt hast, ist der Major Anderson, der US-Pilot, mit seiner U-2 über Kuba abgeschossen worden. Und jetzt haben vor allem generell im Excom vom Kennedy, seinem Beraterstab, gesagt, jetzt musst du losschlagen. Und damit war die Spannung extrem hoch in dem Moment, an dem Freitagabend in Washington. Aber der Kennedy hat dann noch gezögert.
Eigentlich ein Wunder, dass es damals nicht losgegangen ist, am Samstag.
Ja, das war wirklich haarscharf. Und dann ist aber an dem Abend über einen Fernschreiber ein Brief vom Chruschtschow und der hat dem Kennedy geschrieben, komm, das bringt nichts mit der Konfrontation. Und er hat vorgeschlagen, dass er die Rakete zurücknimmt und dafür die Amerikaner versprechen, dass sie keine Invasion auf Kuba durchführen. Eigentlich sein ursprüngliches Ziel, oder? Der Castro seine Revolution sichern. Und das Excom hat gefunden, okay, das machen wir.
That evening, as Kennedy dined with friends at the White House, a toast was proposed to celebrate. Kennedy declined. The game, he said, was hardly over.
Und dann haben sie wirklich schon gewisse Willen anstossen. Der Kennedy gesagt, nein, das ist noch nicht vorbei. Und tatsächlich ist ein zweiter Brief gekommen. Und der ist ein bisschen anders formuliert gewesen. Man hat gemerkt, da haben andere Leute geschrieben, wahrscheinlich mehr vom Apparatschicks, also mehr Hardliner. Das andere war wirklich, glaube ich, vom Chruschtschow persönlich mehr oder weniger gewesen. Man kann die Briefe heute alle lesen. Also die sind übersetzt, die sind publiziert, findet man auch im Internet. Aber in dem zweiten Brief hat dann der Chruschtschow wieder gesagt, also das Gleiche, wir gehen dafür Kuba sicher, aber er hat zusätzlich noch den Abzug von diesen Jupiter-Raketen aus der Türkei gefordert. Und darauf hätte Kennedy nicht eintreten können. Er ist nicht an diesen Raketen gegangen, hätte nämlich längst selbst abbauen. Das war eine alte Waage, wo man nicht gewusst hat, wenn man es ausschiesst, wo es wieder oben runterkommt. Aber der Punkt war die NATO. Das war nicht eine amerikanische Basis, sondern die NATO hat die Stationierung von diesen Jupiter-Raketen in der Türkei beschlossen.
Wie hat es denn Kennedy angebracht, dass die Raketen wegkommen?
Er hat dann am Abend, auch am 27. Oktober, hat er dann seinen Bruder losgeschickt zum sowjetischen Botschafter Anatoly Dobrynin in Washington. Das war ein streng geheimes Treffen. Er hat nicht einmal das ganze Excom Bescheid gewusst, wirklich nur ganz wenige. Und er hat gesagt, schau, jetzt musst du zu dem gehen. Und hat ihm gesagt, also klares Versprechen, dass wir Kuba nicht angreifen, das wird öffentlich. Und das mit der Jupiter-Rakete hat einfach gesagt, da kannst du mündlich sagen, wir räumen die sowieso ab, kein Problem, die kommen weg, aber die Sowjets dürfen nichts darüber verlauten lassen, sonst wird der Deal hinfällig. Und tatsächlich ist dann der Jupiter-Deal, der ist geheim geblieben, da hat man erst in den späten 80er Jahren davon erfahren, man hat es immer vermutet, aber es ist dann erst dann eigentlich offiziell geworden. Und die Raketen sind unter Ausschluss von der Öffentlichkeit abgezogen worden, wie es eigentlich, die kennen die bereits bei Amtsantritt geplant hat. Die sind wirklich obsolet gewesen, weil die Amerikaner haben auch in selben Zeitpunkt bereits auf die Polaris-Raketen gesetzt, die auf U-Boot stationiert gewesen sind und beweglich im Mittelmeer unterwegs gewesen sind.
Radio Moscow at 9 o'clock this morning. Mr. Khrushchev crating up his missiles and shipping them home.
Und mit dem ist die Kuba-Krise vorbei gewesen. Wer hat die Krise gewonnen?
Ja, wenn man es genau anschauen, dann ist es eigentlich ein Unentschieden, oder? Die Abmachungen sind eingehalten worden. Der Khrushchev hat seine Raketen abgezogen. Die USA haben Kuba bis heute nicht angegriffen. Die Jupiter sind verschrottet worden. Aber nur der Kennedy hat sich als strahlender Sieger präsentieren können, weil halt der Jupiter-Deal nicht öffentlich geworden ist. Demokraten haben kurz darauf aber die Kongresswahlen klar gewonnen, was selten vorkommt bei einem Amtsinhaber. Wir werden es jetzt wieder sehen mit den beiden, oder? Auf der anderen Seite ist der Khrushchev im eigenen Lager unter Druck gekommen und er ist ja dann gleich darauf abgesetzt worden.
Wenn man heute zurückblickt, was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Kuba-Krise?
Man hat gesehen, dass bei einer nuklearen Konfrontation die Sache schnell aus dem Ruder laufen kann. Wir haben es gesehen an dem Black Saturday mit den Zwischenfällen, die wir vorher erwähnt haben. Und das sind Sachen, die dann passieren, wo Machtzentren nicht mehr unter Kontrolle hat. Also der U-Boot-Kapitän, der in der Karibik manövriert hat, hat keinen direkten Draht nach Moskau, oder? Und das führt dann auch zu Fehlwahrnehmungen gegenseitig. Da ist die Kommunikation sehr, sehr schwierig gewesen, oder? Man hat, heute geht das alles viel schneller, aber dafür haben wir heute Fake News. Es ist auch nicht ohne. Aber da, trotzdem hat man dann, um dieser Gefahr zu begegnen, hat man den sogenannten heißen Draht eingerichtet zwischen Washington und Moskau. Das ist eine direkte Verbindung. Haben die sofort miteinander kommuniziert und dann haben sie gesagt, ja, also, das ist nicht unser Krieg, wir halten uns da draus. Zudem haben auch der Kennedy und der Khrushchev ihren Briefkontakt, den sie angefangen haben während der Krise, weitergeführt. Das ist der geheime Briefkontakt zwischen Kennedy und Khrushchev. Aber dort drin haben sie noch die Idee von einem ersten Rüstungskontrollabkommen entwickelt. Das ist dann der sogenannte Limited Test Ban Treaty, der im August 63 unterschrieben worden ist. Also auf Deutsch das Atom-Test-Stop-Abkommen. Das ist einfach, die Testreihe hat aufgehört. Vor allem die überirdische, aber auch in der Atmosphäre und im Weltraum ist, und unter Wasser ist es verboten gewesen, aber unterirdisch konnte es noch weitergehen.
Wenn man jetzt die Welt nuklear anschaut, gibt es heute weniger Sprengköpfe als damals?
Es gibt weniger Sprengköpfe, wenn man es zählt, also im Vergleich zum Kalten Krieg. Aber die USA und Russland haben beide noch ca. 1500 einsatzbereite Waffen, dazu noch viel weitere, wo sie könnten einsatzbereit machen können. Damit können sie die Welt natürlich mehrfach zerstören. Zudem gibt es heute faktisch neue Atommächte. Da waren es noch drei gewesen, mit Frankreich und China auf der Schwelle sozusagen, aber drei eigentliche Atommächte, also die USA, die Sowjetunion und England, also Großbritannien. Von dem her glaube ich nicht, dass es heute wahnsinnig viel sicherer ist.
Mhm. Kommt dazu, dass der Putin jetzt auch im aktuellen Krieg recht offen mit dem Einsatz von Atombomben droht. Lohnt sich die Situation jetzt im Ukraine-Krieg mit der von damals in Kuba vergleichen?
Ich glaube, der wichtigste Unterschied ist, dass der Khrushchev wie auch der Kennedy eine Konfrontation, eine nukleare Konfrontation wirklich vermeiden wollten. Das ist der eine Unterschied. Und dann ist es natürlich 1962 wirklich gerade um strategische Waffen gegangen. Jetzt beim Putin redet man ja von taktischen Waffen, die er allenfalls einsetzen könnte. Das sind kleinere Atomwaffen. Auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Es werden nicht gerade Städte zerstört, aber man weiß ja nie. Auch überhaupt ist man beim Putin nicht sicher, wann er da genau für ein Spiel spielt. Und das ist der Unterschied, finde ich, von Putin zum Khrushchev. Bei ihm ist man nicht sicher, ob er wirklich eine Konfrontation will vermeiden.
Mhm. Unsere 13 Tage gehen ziemlich viel länger als damals.
Ja, das Problem ist, dass der Putin offen über den Einsatz von Atomwaffen nachdenkt und geredet hat und eigentlich nukleare Erpressung betreibt. Nur schon da ist der Bruch vom Tabu. Man hat sich diesbezüglich immer zurückgehalten. Man hat gesagt, wer Atomwaffen hat, redet nicht darüber. Mindestens nicht in der Öffentlichkeit. Und das hat eigentlich gehalten seit dem Zweiten Weltkrieg und spätestens auch seit der Kuba-Krise.
Ein Grund, warum es damals nicht eskaliert ist, ist, weil man zwei Leute an der Spitze dieser Supermacht hatte, die gewusst haben, wenn einer von beiden den Knopf drückt, dann ist es vorbei. Wäre das heute eigentlich auch noch so? Wenn heute jemand auf den Knopf drückt, wäre es dann auch gerade vorbei automatisch?
Das glaube ich nicht. Oder? Es gibt einen Eskalationsleiter. Ich glaube, man fängt nicht mit einem umfassenden Atomkrieg an. Also man kann sich das ja gerne forschen. Es ist eigentlich undenkbar. Oder? Es gibt einen Eskalationsleiter, die hat es aber auch da schon gesehen. Und wir haben es eigentlich im Zusammenhang mit der Kuba-Krise sehr schön gesehen. Oder? Es wird stationiert, es gibt eine Blockade, es geht hin und her und am Schluss kann man sich gerade noch knapp einigen. Das ist ja, hat sich auch gut gescheitert, einfach zum guten Glück nicht bis am Schluss. aus. Aber eben, je nachdem kann so etwas, so eine Eskalation schnell außer Kontrolle geraten. Also man kann die Eskalationsdominanz, wo man sagt, hat der Putin jetzt beispielsweise im Ukraine-Krieg oder auch nicht mehr, die kann man schnell verlieren und dann wird das zu einem Selbstläufer. Und dazu kommt noch, dass heute weitere Atommächte könnten dazukommen. Iran, Saudi-Arabien sagt, wir haben ein Atomprogramm, geheim oder nicht geheim. Ja, von dem her glaube ich, ist es nicht sicherer geworden.
Danke, Christoph.
Danke dir.
Das war sie, unsere Folge zu 60 Jahren Kuba-Krise mit dem Christoph Münger, dem Auslandschef von Tamedia. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.